Wir haben in den vergangenen Bibelstudientagen begonnen, systematisch das erste Buch Mose zu untersuchen. Zunächst die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, dann das Leben Abrahams, 12 bis 25. Und jetzt kommen wir zu Isaak und Jakob, 1. Mose 25 bis 36. Wenn es steht hier um 2000 vor Christus, meint das in der Zeit nach 2000 vor Christus. Abraham lebte, das kann man sich gut merken, um 2000 vor Christus und darauf folgten dann Isaak und Jakob. Wir haben das Leben Abrahams gesehen bis Kapitel 25, Vers 11, wo er dann 175 Jahre alt starb und von Isaak und Ismael begraben worden ist. Jetzt kommen die Verse 12 bis 18. Sie beschreiben die Entwicklung Ismaels, der eben nicht ausersehen war zum Erben, von dem aber die arabischen Stämme abstammen, wozu auch Mohammed gehört. Mohammed kommt aus der ismailitischen Abstammungslinie, hat den Islam gebracht, das kommt aus dieser Linie von Abraham über Ismael. Und in diesen Versen wird uns gezeigt, wie Ismael sich über 12 Söhne freuen konnte, während Isaak, der dann beschrieben wird ab Vers 19, 40 Jahre lang auf seine von Gott geschenkte Frau warten musste. 1. Mose 24, das haben wir ja schon letztes Mal etwas gesehen, zeigt die Liebesgeschichte von Isaak und Rebekka. Und hier wird sehr ausführlich betont die Führung Gottes, die zu dieser Ehe hingeleitet hatte. Aber eben, Isaak ist nicht so schnell mal mit Rebekka zusammengeführt worden, sondern es war ein Warten von 40 Jahren. Vielleicht eine Ermutigung für solche, die denken, sie hätten mit 20 sei der Zug abgefahren. Das stimmt überhaupt nicht. Und wir haben auch letztes Mal schon gesehen, etwas davon, wie das Gebet eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe hier auf dem Blatt die Verse 24,12 bis 15 angegeben. 26 bis 27, 42 bis 45, 48. All diese Verse sprechen über das Gebet, das eine ganz wesentliche Rolle in dieser schönen Beziehung zwischen Isaak und Rebekka gespielt hat. Aber wenn wir dann weiterlesen in Kapitel 25, sehen wir, die zwei mussten nochmals 20 Jahre auf Kinder warten. Es ging nicht einfach alles so schnell und einfach und ohne Probleme. Obwohl die ganze Angelegenheit wirklich auf Gottes Führung und Gottes Allmacht gegründet war. Schließlich bekommen sie doch Kinder, aber als Antwort auf Gebet. Ich lese Kapitel 25, 21. Und Isaak bat den Ewigen für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Ewige ließ sich von ihm erbitten, und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Also ganz klar eine Antwort auf Gebet und langes Warten. Heute geht man zum Gynäkologen, und dann kann er vielleicht etwas machen, und es gibt Kinder. Ich will nichts gegen das sagen, aber wir müssen auch merken, wie die Zeit sich geändert hat. Je mehr Möglichkeiten wir haben, um etwas zu machen, desto weniger erfahren wir dann so unmittelbar das Wirken Gottes. Aber ich will nicht dagegen sagen, dass wir diese medizinischen Errungenschaften haben. Nur ist es vielleicht eine Erklärung, warum Menschen heute klagen darüber, dass sie Gott nicht so erleben, wie Menschen das früher getan haben. Weil so vieles ist heute machbar, was man früher nur durch Gebet bekommen konnte. Heute ist es auch was soziale Sicherheit und Versicherung anbetrifft, ist alles machbar. Kann zu der und der Anstalt gehen und das hatten die früher alles nicht. Und da gab es nur eine Säule, Vertrauen auf Gott. Also auch hier beim Kinderbekommen, und da kam sogar Zwilling. Das war eine doppelte Überraschung. Nun, hier sehen wir, wieder wird der Jüngere von Gott auserwählt. Ich lese Vers 22, und die Kinder stießen sich in ihr. Und sie sprach, wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Das ist Rebekkas persönliches Gebetsverhältnis zu Gott. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Innern. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Jetzt wusste sie, Gott in seiner Souveränität hat den Jüngeren gewählt. Das überrascht uns nicht mehr, nachdem wir schon so lange durch das erste Buch Mose gegangen sind. Das haben wir schon gesehen bei Kain und Abel. Kain war der Ältere, aber Abel wurde von Gott erwählt. Er ist zwar ermordet worden, und dann kam der nächste Sohn, Seth, an seine Stelle. Aber es war nicht Kain, der wirklich die messianische Linie weiterführen sollte, sondern Seth. Später, bei Noah, sehen wir auch, es war nicht der älteste Sohn, der die Linie der Verheißung bekommen sollte, Japhet, der Vorfahre der Europäer, sondern Sem, der zweite Sohn. Und auch später war es Abraham, nicht der ältere Bruder, sondern Abraham, der von Gott auserwählt wurde. Und später haben wir gesehen, nicht Ismael, der ältere, sondern Isaak. Und auch jetzt wieder nicht Esau, sondern Jakob. Das ist Gottes Souveränität. Er kann wählen und erwählen, wie er will. Das finden wir in Römer 11, Verse 11 bis 13. Im Weiteren finden wir Kapitel 25, Vers 27 bis 34. Jakob als jemand, der Wert legt auf das Erstgeburtsrecht. Denn er wusste, durch das Erstgeburtsrecht werde ich Stammvater des in Zukunft Segen bringenden Messias. Esau verachtete das. Als er da von der Jagd zurückkam und sah das wunderbare Linsengericht, das Jakob am Kochen war, da sagte er, ihr seid bereit, sein Erstgeburtsrecht zu verkaufen für dieses Gericht. Gut, ich kann das nicht verstehen, schon wegen den Linsen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber was hier deutlich wird, Esau verachtete diese Zukunftsverheißungen Gottes und er glaubte auch nicht an die Bedeutung des Lebens nach dem Tod. Das sehen wir ausdrücklich in Vers 32. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben. Und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Denn viel von dem Erstgeburtssegen, das sollte ja erst in viel, viel späterer heilsgeschichtlicher Zeit kommen. Der sollte erst in der Auferstehung einmal erlebt werden. Und Esau sagte, was soll das? Jetzt genieße ich das Leben, jetzt will ich dieses Linsengericht. Er will das Momentane genießen. Hebräer 12, Vers 16 bis 17 kommentiert neutestamentlich die innere Haltung von Esau, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn, das heißt den Segen, sehr mit Tränen suchte. In 1. Korinther 15, 32 wird gewarnt vor den Menschen, die sagen, Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber es ist genau ein Motto, das viele Menschen in unserer Gesellschaft heute haben. Das momentane Genießen, aber irgendwelche zukünftigen Verheißungen Gottes, das interessiert sie überhaupt nicht. Die Archäologie hat in den vergangenen Jahren viele Texte aus dem 2. Jahrtausend vor Christus ans Licht gebracht. Da hat man einen interessanten Text aus Nuzi, wo ein gewisser Tupkitilla sein Erstgeburtsrecht für 3 Schafe verkaufte. Ich verweise hier auf das Standardbuch von Kitchen, einem der führenden Altorientalisten in diesem Jahrhundert. Er ist übrigens Christ, also echter Christ. Ancient Orient and Old Testament, Seite 154. Also das zeigt uns, in dieser Zeit gab es das, dieses Prinzip, dass man das Erstgeburtsrecht für etwas relativ Unbedeutendes verkaufen konnte. Dann ist noch wichtig in diesem Text hier die vielen Wortspiele. Bei der Geburt war es ja so, dass der Jüngere den Fersen hielt von dem Ersten, von Esau. Und so bekam Jakob den Namen Fersenhalter, Jaakov. Aber dieses Wort hat eine Doppelbedeutung, denn es bedeutet gleichzeitig auch Betrüger. Und das umschreibt dann sehr gut den Charakter und das Leben von Jakob. Esau fiel auf bei seiner Geburt, er war so überaus behaart. Das hat ihm den Namen Esau, hebräisch Esav, eingebracht. Das bedeutet der Behaarte. Aber interessant ist, Esau später geht in die Gegend von Südjordanien, um dort zu wohnen. Und dieses Gebirge wird genannt Seir, das heißt behaart oder rau. Das heißt nicht, dass diese Berge Haare haben, aber sie sind rau und es gibt hier eine Doppelbedeutung, behaart oder rau. Esau war auch in seinem Wesen nicht nur behaart, also an seinem Körper, sondern auch in seinem Wesen eben eher ein rauer Mensch, ein Jägertyp. Nun, dieses Gebirge Seir wird erwähnt in Kapitel 32, Vers 3. Es ist ein raues, unwirtliches Gebirge in Südjordanien. Esau bekommt in Vers 30, da als er diese roten Linsen unbedingt wollte, den Namen Edom. Denn Edom heißt rot. Aber es ist noch ein weiteres Wortspiel, denn in Vers 25, schon bei der Geburt, heißt es, und der Erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib. Also es gibt Kinder, die kommen ziemlich blau heraus. Und es gibt andere, die sind dann rötlich. Also der hat auf jeden Fall war das kein POS-Kind. POS, das sind Kinder, die zu wenig Sauerstoff bekommen. Und dann gibt es dieses Modewort, psychoorganisches Syndrom. Das sind ein bisschen zappelige Kinder, weil sie zu wenig Sauerstoff hatten. Also das war bei Esau nicht der Fall. Der kam ganz rot heraus. Und später bekommt er eben den Namen Edom, weil er die roten Linsen mehr schätzte als das Erstgeburtsrecht. Aber interessant ist, in der Bibel wird dann auch Südjordanien, Esaus späteres Siedlungsgebiet, wird Edom genannt. Und das sind ganz rote Felsen. Und das erklärt übrigens noch etwas. Das Edom wird zum Beispiel erwähnt in Obadja 1, Vers 3. Das Rote Meer. So wird das Meer daneben genannt in Hebräer 11, 29. Aber das Rote Meer, ich habe auch schon getaucht drin, das ist überhaupt nicht rot. Aber es war eben gelegen, zum Teil neben dem Siedlungsgebiet von Edom und möglicherweise kam von daher diese Bezeichnung Rotes Meer, weil es das Meer Edoms ist. Gut, also das so zu den Wortspielen. Das zeigt uns, wie Wortspiele haben in der Bibel und ganz besonders im ersten Buch Mose sehr, sehr viel zu sagen. Wir gehen weiter zu Kapitel 26. Es gibt eine Hungersnot im Land Kanaan. Isaak kommt hier in Not und geht dann nach Gerar zu den Philistern. Also in den Westen, nach Westkanaan. Und da erscheint ihm Gott in einer Vision. und warnt ihn, nach Ägypten hinabzugehen. 26,2. Und der Ewige erschien ihm und sprach, ziehe nicht nach Ägypten. Bleibe in dem Land, von dem ich dir sage. Halte dich auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. In dir und deinem Samen werde ich all diese Länder geben. Und ich werde den Eid aufrechterhalten, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich werde deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und deinen Samen alle diese Länder geben. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Darum, dass Abraham meiner Stimme gehorcht und beobachtet hat, meine Vorschriften, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze. So blieb Isaak in Gerar. Also, die abrahamitischen, messianischen Verheißungen werden jetzt hier an Isaak von Gott bestätigt. Wegen der Hungersnot wollte Isaak offensichtlich nach Ägypten hinunter. Das haben wir schon früher gesehen, dass Abraham das auch getan hat, Kapitel 12, wegen einer Hungersnot. Und das hat sehr schwere Konsequenzen gebracht. Das haben wir alles ausführlich gesehen. Und jetzt, als Isaak in der Gefahr ist, den gleichen Fehler zu machen, warnt ihn Gott, bleibe hier. Schwierigkeiten sind nicht automatisch ein Aufruf, dass man dann flüchten soll. Sondern Gott sagt, ich werde mit dir sein, auch in den Schwierigkeiten. Also nicht einfach gleich davonlaufen, wenn es irgendwie schwierig wird. Aber Gott gibt Verheißungen und Isaak baut auf diesen Verheißungen. Es geht nicht alles so schnell wie bei Ismael. Aber er hat Gottes Zusagen und er glaubt sie. Im Weiteren sehen wir, wie Isaak dort bei den Philistern sagt, Rebekka, das ist meine Schwester. Und er hatte Angst zu sagen, sie ist meine Frau, weil man ihn sonst vielleicht töten könnte, weil Rebekka so unwahrscheinlich schön war. Die Geschichte wiederholt sich. Das haben wir doch alles schon gesehen, Kapitel 12 bei Abraham. Das war Sarah so unwahrscheinlich schön und dann hat er den Ägypten gesagt, das ist meine Schwester. Das war sie ja auch, seine Halbschwester. Aber er wollte damit suggerieren, sie ist nicht meine Frau, damit man ihn nicht tötet. Und die Sache ist aufgeflogen. Und auch hier ging es ganz genau gleich. Also wir sehen, wie Söhne die Fehler, die Sünden der Väter sehr leicht wiederholen können. Und auch da ist alles dann aufgeflogen. Interessant ist aber, wie ist es aufgeflogen? Vers 8. Und es geschah, als er längere Zeit da selbst gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster. Und er sah und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, für wahr, sie ist deine Frau. Und wie hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaak sprach zu ihm, weil ich mir sagte, dass ich nicht sterbe, ihretwegen. Und Abimelech sprach, was hast du uns da getan? Wenig fehlte, so hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau gelegen. Und du hättest deine Schuld über uns gebracht. Also, auch hier ist man erstaunt über diesen hohen moralischen Standard, den die Philister damals noch hatten. Wir haben das auch schon gesehen bei den Ägyptern in 1. Mose 12 zur Zeit Abrahams. Auch da war man entsetzt, dass man da auf diesem Gebiet fast in eine Falle gegangen wäre wegen der Lüge Abrahams und jetzt wegen der Lüge Isaaks. Die Lüge ist ein bisschen stärker, denn Rebekka war nicht die Halbschwester. Höchstens könnte man sagen, ja, Schwester bedeutet auch Verwandte, Cousine. Gut, dann in diesem Sinn geht es auf. Aber es ist schon weiter gegangen als Abraham. Aber eindrücklich ist, wie hat Abimelech gemerkt, dass Isaak verheiratet ist? Sie haben zusammen gescherzt. Und das war also ein romantischer Umgang zwischen Isaak und Rebekka, der sofort deutlich macht, das sind nicht einfach irgendein Mann und eine Frau oder die sind nicht irgendwie Verwandten miteinander, sondern die sind verheiratet. Und wir haben schon gesehen, Isaak war wenigstens 60 Jahre alt damals. Und trotzdem konnten sie noch so romantisch miteinander spielen. Das muss man wieder ganz positiv werten. Denn das ist ganz wichtig, dass eine Ehe so gepflegt wird bis ins Alter. Also wir können dem Versagen Isaaks auch noch etwas Gutes abgewinnen. Dann 26, 12 bis 14 betont, wie Isaak gesegnet wird. Und Isaak säte in selbigem Lande und gewann in selbigen Jahr das Hundertfältige. Und der Herr segnete ihn. Also gleich auf dieses Versagen hin kommt dieser hundertfältige Segen. Das zeigt etwas Wichtiges. Segen ist nicht automatisch die Folge von einer Treue in unserem Leben. Also wir können nicht automatisch sagen, wenn wir gesegnet sind, dann ist das der Beweis, dass wir total auf dem richtigen Weg sind. Das ist Gottes Souveränität. Er kann segnen, auch wenn wir es überhaupt nicht verdient haben. Und darum habe ich dann hier auf dem Blatt noch Psalm 137 zitiert, der Herr ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Davon leben wir. Später, Verse 15 und folgende, berichten uns, wie Isaak alte Wasserbrunnen von seinem Vater Abraham wieder aufgegraben hat, einen nach dem anderen. Schließlich findet er sogar einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser auf Hebräisch, Mayim Chayim, das bedeutet Quellwasser, frisches Quellwasser, also das fließend ist. Diese Wasserbrunnen sind von den Philistern verstopft worden, Vers 15. Und er gräbt sie nun wieder auf, findet sogar lebendiges Wasser, aber die Philister kommen wieder und sind streitsüchtig und er muss von einem Ort zum nächsten gehen. Das hat uns sehr viel zu sagen in der Übertragung. Die Philister sind für uns eigentlich ein Bild von den Namenschristen. Man sieht in 1. Mose 10, dass die Philister, die sind ursprünglich aus dem Mittelmeerraum hergekommen, aus der Inselwelt im Mittelmeerraum, nach Ägypten. Und von Ägypten sind die ausgewandert nach Kanaan, in das Gebiet des heutigen Gazastreifens. Die sind also wie Israel später auch einmal aus Ägypten ausgezogen in das Land der Verheißung. Aber nicht so wie das Volk Israel, das mit Gott einen Bund geschlossen hat am Sinai und Erfahrungen mit Gott in der Wüste gemacht hat und so weiter, sondern die sind einfach so gewissermaßen etwas ganz Ähnliches haben sie erlebt. Und so sind sie für uns ein gutes Bild für Namenschristen, die so ganz ähnlich wirken können wie echte Christen. Was haben die Philister gemacht? Sie haben einen Brunnen nach dem anderen von Abraham verstopft. Wasser ist in der Bibel, und besonders lebendiges Wasser, ein Bild einerseits von Gottes Wort. Epheser 5, Vers 25, ich habe das auch hier auf dem Blatt. Da wird gesprochen von der Waschung mit Wasser durch das Wort. Und Johannes 7, 37 bis 39 erklärt das lebendige Wasser als die Kraft des Heiligen Geistes. Also, das haben wir in der Kirchengeschichte auch erlebt, wie Namenschristen, große Theologen, haben begonnen, die Quelle des Wortes Gottes zu verstopfen. Das hat begonnen mit der Bibelkritik. Im 18. Jahrhundert hat das begonnen und hat sich dann entfaltet im 19. Jahrhundert mit Wellhausen, Graf Wellhausen, Schule und so weiter. Die haben die Bibel versucht zu zerpflücken. In verschiedene Quellen hat man die Bücher Mose aufgetrennt und hat gesagt, das ist überhaupt nicht übernatürlich inspiriert. Das ist reines Menschenwort und man muss die Geschichte Israels als eine Evolution sehen und so weiter. Und dadurch hat sich im 20. Jahrhundert ganz massiv der Unglaube gegenüber der Bibel entwickelt. Aber das haben nicht Atheisten getan, sondern das haben Christen getan. Solche Geier wie Wellhausen und Konsorte. Also, die haben gewissermaßen diese Brunnen verstopft. Aber Isaak, dieser Mann Gottes, er hat einen Brunnen nach dem anderen, den sein Vater Abraham gegraben hatte, der Vater des Glaubens, wieder aufgegraben. Und das ist genau, was wir als Christen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert tun müssen. All diese verstopften Brunnen, die uns die Bibelkritiker verstopft haben, die müssen wir wieder aufgraben und dieses lebendige Wasser finden. Ganz neu. Jede Generation muss neu zur Bibel zurückkehren. Aber wir erleben dann philistäischen Widerstand. Das ist ganz normal. Aber schließlich kommt Isaak nach Rechovot, das heißt Raum, und dort bekommt er plötzlich Ruhe. Und dann geht er nach Beersheba und Gott erscheint ihm dort. Vers 24. Dann baut Isaak einen Altar. Er pflegt die Gemeinschaft mit Gott. Hier haben wir ein wichtiges Prinzip: Segen trotz Widerstand. Wir müssen nie denken, wenn wir Widerstand haben, dann ist wahrscheinlich alles krumm und schief. Sondern Isaak hatte viel Widerstand, aber gerade darin hat Gott ihn gesegnet. Ich habe verwiesen auf 1. Korinther 16, Vers 9. Paulus sagt, eine wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan in Ephesus. Aber der Widersacher sind viele. Also eine offene Türe heißt nicht, dann geht alles so ring und einfach, sondern da haben wir gerade viele Feinde, sagt Paulus. Die Feinde sehen das, wie Gott zu Isaak steht, und die Philister sagen ihm, Vers 28, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Und in Vers 29 sagen sie am Schluss, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Eindrücklich, also die anderen Menschen sehen, dass dieser Isaak, obwohl er ein unvollkommener Heiliger war, oder? Aber er ließ sich führen und leiten, Schritt für Schritt, auch korrigieren, und so sieht die Umwelt, er ist ein Gesegneter des Herrn. Das ist wie bei seinem Vater, ich habe hier verwiesen auf 23, Vers 6, Abraham bei den Hethitern, und die Hethiter sagen zu ihm, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Und das macht deutlich, wie diese Patriarchenzeit in Kanaan war eine ganz wichtige Zeit, denn in dieser Zeit konnten die kananäischen Völker durch das Zeugnis dieser Männer und ihrer Familien den einen wahren Gott erkennen. Sie hatten Jahrhunderte Zeit, umzukehren von ihrem Spiritismus und Götzendienst, und erst dann, als Israel aus Ägypten später auszog und unter Josua ins Land kam, da kam das Gericht über diese Völker. Aber Gott hatte Jahrhunderte Gnadezeit gegeben, um den einen Gott zu erkennen. Also man kann sagen, diese Patriarchen waren eine Art Evangelisten unter den kananäischen Völkern. In Kapitel 26, 34 bis 35 heiratet Esau zwei hethitische Götzendienerinnen. Später, Kapitel 28, 8 bis 9, kommt noch eine Ismaeliterin dazu. Und 36, Vers 2 erwähnt noch eine Heviterin, also eine Kananäerin, eine Kananiterin. Wir sehen Esau, der Mann, der das Erstgeburtsrecht verachtete, der gern einfach den momentanen Genuss im Vordergrund hatte, ist auch bereit, Götzendienerinnen, ungläubige Frauen, zu heiraten. Es wird uns ausdrücklich erzählt, wie die Eltern darauf reagiert haben, 26, 35, und sie waren ein Herzeleid für Isaak und Rebekka. Wörtlich steht im Hebräischen eine Bitterkeit des Geistes für die Eltern. Nun kommen wir zum Leben Jakobs. Wir können das in vier Perioden einteilen. Periode 1. Von 77 Jahre Dauer. Er ist in Kanaan, aber wegen Betrug muss er schließlich aus Kanaan fliehen. Kapitel 27 und 28. Zweite Periode von 20 Jahren. Jakob in Mesopotamien. Dienst bei Onkel Laban. Er heiratet dort viermal. Es werden ihm 11 Söhne geboren. Das sind Kapitel 29 bis 31. Dann kommt die dritte Phase. 33 Jahre, Jakob wieder in Kanaan. Hier wird Benjamin geboren und es kommt zu dem Verlust Josefs. Das sind die Kapitel 32 bis 45. Die letzte Periode von von 17 Jahren, Jakob in Ägypten, sein zum Erstgeborenen erklärter Lieblingssohn Josef ist dort Vizekönig beim Pharao. Kapitel 46 bis 50. Dann stirbt Jakob. Also diese Übersicht hilft uns, das Weitere gut zu erfassen. Ich habe keinen Zeitplan mehr. Bis wann ist die Pause? 10 vor, ja, gut. Also wir kommen zu 1. Mose 27. Und da sehen wir eine traurige Situation. Isaak und Rebekka hatten sich im Laufe der Zeit auseinandergelebt. Und das, obwohl sie ursprünglich auf eindrückliche Art von Gott zusammengeführt worden waren. Wir sehen hier, Isaak hing an Esau, weil er so gute Fleischli heimbringen konnte. Rebekka hing an Jakob, weil er so gut im Haushalt helfen konnte, so geschickt war im Kochen und so. Und hier erfahren wir nun in diesem Kapitel, wie Rebekka Jakob berät, wie er am besten seinen Vater, der fast blind geworden ist, praktisch blind geworden ist, betrügen kann. Also das ist dramatisch. Und die ganze Familie, die ganze Ehe stürzt wirklich ins Unglück. Und dabei hat die Ehe gut angefangen. Aber wir lernen daraus, der gute Anfang einer Ehe garantiert nicht ein gutes Ende. Eine Beziehung muss dauernd gepflegt werden. Und Fehlentwicklungen, die kommen automatisch, die müssen immer wieder korrigiert werden. Nun, das Ganze ist aber sehr, sehr tragisch. Obwohl Isaak ja durch Rebekka wusste, was Gottes Auserwählung des Jüngeren anbetrifft, so war er, wie wir das in diesem Kapitel sehen, dennoch bereit, den erstgeborenen Segen Esau zu geben. Und zwar sagt er ihm, ich will dich jetzt segnen, aber zuvor hol mir noch ein Wildbret und dann bereite es mir zu, so wie ich es gerne habe. Also Isaak war bereit für eine gute Speise, den Falschen zu segnen. Merken wir den Zusammenhang. Und Esau war bereit für ein gutes Essen, seine Erstgeburt zu verkaufen. Da kommen ähnliche Fehlentwicklungen kommen da ans Licht. Dazu ein Streiflicht aus der Archäologie. Auch da gilt, aus den Texten des zweiten Jahrtausends vor Christus, die man gefunden hat, geht hervor, dass in dieser Zeit der mündliche Segen eines sterbenden Vaters rechtkräftig war. Ich verweise hier wieder auf Kitchen, Ancient Orient and Old Testament, Seite 154. Das ist sehr wichtig, weil in dieser Geschichte wird erzählt, wie Isaak unwissend Jakob gesegnet hat. Dann kommt Esau zurück. Was? Du hast einen Segen gegeben? Ja, und jetzt? Ja, ich kann nicht mehr anders. Jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Das war auch die Gesetze dieser Zeit. Ein mündlicher Segen eines sterbenden Vaters war rechtskräftig. Und solche Details zeigen uns heute, wie authentisch, wie echt wirklich diese Patriarchengeschichten sind. Die Bibelkritiker wollten uns weismachen, dass diese Geschichten 1000 Jahre nach Mose erfunden worden seien. Als ganz andere Gewohnheiten und Gesetze im Nahen Osten gültig waren. Aber nein, sie beschreiben genau das Hintergrundbild, das wir kennen aus der Archäologie für das zweite Jahrtausend vor Christus. Nun, in dieser traurigen Geschichte werden alle in der Familie schuldig. Wir sehen nämlich Isaak, der so brutal betrogen wird von seinem Sohn Jakob. Er gibt sich aus, als sei er der haarige Esau, darum hat er auch diese, auf Rebekkas Anweisung hin, diese Ziegenfelle aus die Arme getan, damit der Vater abtasten konnte, bist du wirklich Esau? Denn ich höre die Stimme Jakobs. Ja, ich bin dein Sohn Esau. Also er spielte den Haarigen. Aber Isaak hat versagt. Er hat nicht auf Gottes Erwählungswort geachtet. Rebekka total versagt, denn sie hat den Jüngeren zum Betrug angeleitet. Jakob hat total versagt, denn er hat seinen Vater grausam betrogen. Er, der Jakob, der Betrüger, Fersenhalter. Und Esau hat schon längst versagt, denn er verachtete damals das Erstgeburtsrecht und er hat seine Sünde nicht bereut. Nie. Und das lesen wir genau in Hebräer 12, wo wir gelesen haben. Er hat zwar später geweint darum, dass er den Segen verpasst hat, aber er hat nur geweint wegen dem Segen. Aber der Hebräerbrief sagt, er hat keinen Raum für die Buße gefunden, obwohl er ihn, das heißt den Segen, sehr mit Tränen suchte. Also er hat keine Umkehr erlebt. Die ganze Familie hat in dieser Sache versagt. Und wir müssen ja eines festhalten. Jakob und auch seine Mutter Rebekka, sie meinten, sie müssten Gottes Erwählungswort noch ein bisschen nachhelfen. Aber Gott hat ja gesagt, er hat den Jüngeren erwählt. Sie hätten nicht diese betrügerischen Geschichten ausführen müssen. Es hat gereicht, einfach zu warten auf Gottes Zeit. Gott hätte eingegriffen. Das wäre nicht schief gegangen. Aber durch diese Betrügereien meinte Jakob, ein bisschen nachhelfen zu müssen. Esau, haben wir gelesen in Hebräer 12, 16 bis 17, wird dort bezeichnet als ungöttlicher. Das griechische Wort Bebelos meint jemand, der offen ist, betretbar ist für alles. Ist übrigens noch interessant, in der heutigen Zeit ist doch das ein Ideal, dass man offen ist für alles, zugänglich ist für alles. Aber gerade Bebelos ist ein Ausdruck, das heißt ungöttlicher. Ein, der offen ist für alles, ist ein ungöttlicher. Das war Esau. Und er wird auch bezeichnet als Hurer. Das ist ein hartes Wort. Wir lesen nirgends, dass Esau Hurerei begangen hätte. Er hatte mehrere Frauen, aber das war Polygamie. Es war nicht das gleiche wie außereheliche Beziehung. Aber er wird Hurer genannt im Sinn von Götzendiener. Denn er war bereit, götzendienerische Frauen zu nehmen und hat Gottes Erwählung und Segen verachtet. Nun, alle mussten Konsequenzen tragen. Isaak wird grausam betrogen. Rebekka verliert ihren Lieblingssohn für immer, denn Esau wollte ja Jakob umbringen. Dann musste Jakob Hals über Kopf fliehen nach Mesopotamien. Und er kam später zurück, aber Rebekka war schon gestorben. Nur Isaak hat ihn wieder gesehen. Also die Mutter hat ihn von da an nie mehr gesehen. Das war Gottes Zucht für Rebekka. Jakob muss fliehen zu Onkel Laban und dort wird er selber grausam betrogen. Wir kommen noch darauf. Er hat sich dann verliebt in Rahel und dann wollte er Hochzeit feiern. Nach 7 Jahren hat er um sie gearbeitet, damit er sie bekommt. Es waren in seinen Augen, sagt der Bibeltext, waren es ein paar Tage und dann die Hochzeit und dann wird sie ihm hineingeführt, verhüllt, in Schlaf gemacht und der biblische Text sagt, mit einer betroffen machenden Nüchternheit und siehe am Morgen, da war es Lea. Schrecklich, das war ein innerer Zusammenbruch für Jakob und er wusste genau, was es zu bedeuten hatte. Ich habe meinen Vater so brutal betrogen und jetzt hat mein Onkel noch Schlimmeres getan an mir. Und Esau bekommt einen Segen auch. Aber dieser Segen werden wir gleich noch sehen nach der Pause. Das war eigentlich ein Fluch. Also, machen wir Pause. Bis 20 nach. Ja. Halbstund Pause.